Hallo und willkommen zur mittlerweile 17. Folge Freisprech. Diesmal soll es um das Thema Dienste gehen, quasi Freifunk zu Diensten. Bevor wir aber damit einsteigen, vielleicht ein kurzes Hallo an unsere zwei Gäste. Stellt euch mal kurz vor.
Ja, moin, ich bin Leo. Einige kennen mich ja vielleicht schon, bei Freifunk Hamburg mittlerweile dabei seit, weiß ich gar nicht so genau, seit wann eigentlich?
1742.
Ich glaube tatsächlich Mitte 2013 oder so.
Mitte 2013, ja. Aber schon fast von Anfang an.
Naja, nicht ganz.
Dreivierteljahr.
Und André, der Typ aus der letzten Folge.
Genau, und apropos letzte Folge, die war ja jetzt im Dezember, November, keine Ahnung. Auf jeden Fall vor dem Kongress. Und es ging um das Thema Richtfunk, wie ihr euch erinnert. Und vielleicht kurz, was seit der letzten Folge im Bereich Richtfunk passiert ist, bevor wir dann zum Thema Dienste übergehen. Willst du vielleicht kurz was dazu sagen, André?
Ja, also nachdem wir da lange vor uns hingeplant haben, mit der Förderung, die die Stadt uns zuteil lassen haben hat, grammatikalisch irgendwie, Richtfunkstandorte zu bauen, ist das dann, haben wir tatsächlich geschafft, dann beide an einem Wochenende zu bauen, irgendwie glaube ich am 16. Dezember oder so. Und zwar haben wir dann dadurch vier neue Richtfunkstrecken, nämlich einmal zur Paul-Gerhardt-Kirche in Altona, die genau genommen in Bahnfeld ist.
Was die Gegenstelle?
Fuchs.
Achso, von der Fuchs aus, okay.
Genau. Die geht da jetzt so quasi über die neue Metalltunnel rüber. Mal gucken, wie lange die noch hält, weil ich weiß nicht, wie hoch die Gebäude da werden. Sonst müssen wir da nochmal was dazwischen bauen. Also die Baukräne stören schon ordentlich gerade die Strecke. Also es geht noch, aber man merkt es.
Ich meine, da werden ja auch einige Leute schöne Dachterrassen haben vielleicht.
Ne? Ja, ja. Vielleicht kenne ich da sogar wen.
Und den Bauherren.
Ja.
Oder die Baudame, oder?
Mal gucken. Genau, dann wird da zum Kirchturm gefunkt und in der Nachbarschaft verteilt, so wie sich das gehört. Und eine ganz Mini-Richtfunkstrecke dann runter zu denen ins Gemeindehaus. Da ist dann so ein Kindergarten, glaube ich, und sonstige Gemeindegeschichten. Dass sie da noch ein bisschen Netz haben, freuen die sich drüber. Und das andere hat Leo hauptsächlich organisiert.
Genau, ja, das haben wir auch im Dezember aufgebaut. Ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie der...
Ja, so 16. 17.
16. 17. gewesen sein, ja. Ja. Das ist die Umweltbehörde in Wilhelmsburg. Das ist dieses relativ neue, bunte Gebäude einer S-Bahn-Station Wilhelmsburg. Ja, und da haben wir jetzt auch oben drauf was stehen. Da funken wir einmal über 6 Kilometer, was die längste Strecke ist, die wir bisher haben, nach St. Pauli zum Zirkusweg. Und noch zu einem privaten Standort in Wilhelmsburg. Und wir sind im Moment da im Prinzip auf der Suche nach weiteren Standorten, die man im Prinzip anschließen kann. Und
der Plan ist irgendwie so nach Harburg rüberzukommen.
Genau, also wir haben damit jetzt im Prinzip ja die halbe Strecke über die Elbe geschafft oder die Strecke über die Norderelbe. Jetzt wäre es natürlich noch cool, wenn man damit nach Harburg weiterkommen könnte. Und das Ganze sozusagen auch in Südhamburg so ein bisschen voranbringen könnte.
Ja, schön. das waren jetzt die neuen Strecken seitdem. Hat sich seitdem letzten Mal sonst noch was getan?
Ja, wir haben Glasfaser-Uplink in der Fuchs bekommen. So, das ist jetzt unsere dritte direkte Faserverbindung zwischen Richtfunknetz und den Gateways, was das Richtfunknetz natürlich ordentlich performant macht und in gewisser Weise auch redundant, falls da mal irgendwelche Strecken unterbrochen werden aus irgendwelchen Gründen.
Also das heißt, wir haben eine direkte Richtfunkstrecke zu Glasfaserstrecke zu den Gateways.
Genau. Also bei der Schnakenburgallee, bei der Fuchs und bei Artfalls. Drei Standorte. Gibt es noch mehr, die über DSL angebunden sind, aber performanter sind natürlich diese Fasern. Ja, das ist schon super gut. Was haben wir noch? Things Network auf Richtungsstrecken ist jetzt vielleicht.
Genau, wir haben auf dem auf dem Richtfunkstandort in Wilhelmsburg, von dem ich gerade berichtet habe, und auf der Fuchs in Altona haben wir jeweils ein The Things Network LoRaWAN Gateway aufgestellt, um damit, ja, es hat jetzt nicht direkt, also ist jetzt nicht direkt Freifunk, aber die Interessen überlagern sich, glaube ich. Also viele Leute, die bei Freifunk dabei sind, interessieren sich auch für LoRaWAN-Netze. Das sind im Prinzip Netze, die darauf ausgelegt sind, ja, ich sag mal so, Internet of Things, Smart City-Anwendungen zu unterstützen. Also irgendwie Anwendungen, wo ich zum Beispiel Umweltdaten oder sowas aufnehmen will, an Orten, wo es ja kein Internet gibt, also kein WLAN oder so, was ich direkt benutzen kann. Und wo ich auch nur wenig Strom zur Verfügung habe. Also das ist ein Funkstandard, der auf sehr kleine Datenmengen ausgelegt ist, die nur sehr selten übertragen werden und ja, das Ganze über mehrere Kilometer auch noch macht.
So ein bisschen nach dem Motto, Leute, die WLAN funken, funken auch LoRaWAN.
Ja. Da die meisten Leute das vielleicht nicht kennen oder so. Also geht es jetzt nicht darum, dass sich irgendwie Menschen über Computer kommunizieren, sondern Geräte mit anderen Geräten.
Sensoren.
Genau. Und Leo sagte schon, nur kleine Datenmengen, also sowas wie ein Sensor, der dann vielleicht alle paar Minuten mal einen Temperaturwert übermittelt. Von solchen Datenmengen redet man nicht, von irgendwie Audio-Videodaten.
Das also geht dann eher nicht. Größenordnung Kilobyte pro Tag oder sowas.
Genau. Und ja, wann war das denn? Am letzten Freitag, das war der
22.
Der 22. gab es hier in Hamburg dann ein...
Nee, das ist Quatsch, der 17.
17. Falsches Datum aus dem Blog-Eintrag gelesen.
17. Da gab es in Hamburg hier im Attraktor im Rahmen auch des Freifunk Hamburg Techniktreffens so ein kleines Community-Kickoff für die The Things Network Community Hamburg. Ich denke, also wie gesagt, es ist nicht exakt Freifunk, aber ja, wie man so schön sagt, Synergien kann man halt auch nutzen.
Und genau.
Eine ganz tolle Synergie dabei sind halt die Dachstandorte. Die sind für beide Sachen irgendwie interessant, für Freifunk und für diese LoRaWAN-Netze.
Genau. Ansonsten gab es zwischendurch noch den 33C3, ich bin schon wieder in Gedanken ein Jahr weiter, den Chaos Communication Kongress, wo auch es wieder eine Freifunk-Assembly gab, wo es auch diesmal wieder sehr viel Rahmenprogramm gab, mit eigenen Vorträgen. Genau. Schöne Sache. Ich glaube, das war es so im Wesentlichen. Ne? Anfang des Jahres ist es erstmal ein bisschen ruhiger geworden. So quasi nach Weihnachten, nach dem Kongress, erstmal wieder ankommen in der Realität und genau.
Ja, wo wir noch eifrig dran werkeln, ist der Domain-Split, der von vielen anderen Communities schon vollzogen wurde. Wir sind da leider nicht ganz so schnell, aber da arbeiten wir auch noch eifrig dran und die Hamburg-Süd-Domäne ist jetzt im Prinzip ja soweit fertig, dass man sie testen,
auf der Knotenkarte sehen kann.
Auf der Knotenkarte sehen kann und dass man sie tatsächlich benutzen kann.
Was ist eine Domäne?
Ja, im Prinzip ein Teilnetz, wenn du so willst. Also ein Teilnetz, in dem sich alle, also ja, was ist eine Domäne? Im Prinzip eine Layer 2 Broadcast-Domäne. Das heißt, wo, wenn ich mir jetzt wie früher auf der LAN-Party meinen Rechner konnte ich andere Rechner in meiner Windows-Freigabe, in meiner Windows-Netzwerkübersicht sehen. Und
die waren in derselben Domäne.
Die waren in derselben Layer 2 Broadcast-Domäne.
Und die Motivation ist, dass unser Freifunknetz bisher in Hamburg war ja quasi ein großes Layer 2-Netz.
Genau, so ungefähr mit 1000 Knoten bis zu 3000 Clients, sag ich mal, so um den Dreh, 3500.
Also 4.500 Teilnehmer in Summe.
Ja, wenn man so will, ja.
Genau, und das ist zu groß für so ein Layer-2-Netz. Und deswegen dann die Unterteilung in weitere Netze, um das Ganze ein bisschen kleiner zu kriegen und dadurch bessere Performancen zu bekommen.
Mhm. Genau.
So der Wunsch.
Ja.
Und eine natürliche räumliche Grenze bietet da die Elbe, weil dort nicht auszusehen dann Geräte miteinander meshen, drüber hinweg. und damit nicht die Gefahr also es sich einfach anbietet, dort das Netz aufzuteilen.
Genau, als andere Trennung haben wir dann einmal noch die Alster genommen, was ja nicht bekanntlich nicht nur ein See ist, sondern auch ein Fluss oder eigentlich insgesamt, glaube ich, nur als Fluss anzusehen ist. Weiß ich gar nicht so genau.
Ja, klar. Ja. Dieser aufgestaute Bach ist das, was man als Alster kennt.
Genau.
Aber eigentlich ist es der Bach.
Genau, aber viele Leute, die man so trifft, denken immer, das wäre eigentlich im Prinzip nur der vermeintliche See.
Ja.
Naja, und den Flussverlauf haben wir da im Prinzip als Ost-West-Trennung noch genommen.
Aber das ist noch nicht in Betrieb.
Also nee, Trennung. Das ist noch nicht in Betrieb, das stimmt.
Also zum Testen kommt jetzt erstmal Freifunk Süd als erstes und das geht dann Schritt für Schritt.
Genau. Zwischen diesen Domänen wird dann auch geroutet, so dass es weiterhin irgendwie ein Netzwerk bleibt.
Genau, man kann weiterhin Dienste oder Clients oder Knoten aus den jeweils anderen Netzen erreichen.
Mhm.
Das wird immer möglich sein.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken, die Frage habe ich schon tausendmal gestellt gefühlt. Und wenn es dafür noch keine Lösung gibt, dann gibt es dafür noch keine Lösung. Aber wir haben ja jetzt das Thema Richtfunk und wir haben das Thema Segmentierung des Netzes. Und wir haben jetzt mindestens eine Richtfunkstrecke, die schon von einer Domäne in eine andere geht, nämlich über die Elbe hinweg. Wie verhält es sich da? Die Idee ist ja eigentlich bei Richtfunk, dass man dann halt im Endeffekt auch darüber Mesh-Verbindungen macht. Aber wir wollen ja die Layer-2-Netze trennen und darum können die nicht ohne weiteres miteinander meshen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie ist da die Idee?
Haben wir andere Städte das schon für uns gelöst?
Gute Frage eigentlich. Ich bin mir nicht sicher. Also
was man prinzipiell machen muss, ist irgendwie klar. Ne? Man muss halt routen an der Stelle. Aber wie das im Detail funktioniert, das ist mir nicht so genau. Ne?
Genau, so gerade im Prinzip problematisch sind die Standorte, die sowohl eine Funkstrecke in die eine Domäne haben, als auch eine Funkstrecke in die andere Domäne. An der Stelle, auf diesem Standort, müsste man wie auch immer zwischen diesen beiden Netzen vermitteln.
Ja gut, ich sag mal, in Anführungsstrichen bei normalen Knoten ist es ja relativ egal. Die werden dann im Zweifel einfach nicht miteinander meshen, oder? Weil die andere Mesh-IDs haben, genau. Aber bei Richtfunk will man es ja halt explizit, diese Strecken aufbauen.
Ja. Ja, und man kann ja auch irgendeine Route anlegen, sowas weiß ich, alles was, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einem Knoten bin, Domäne Süd und ich will irgendwie, keine Ahnung, nach Domäne West, sagen wir mal, alles was in dem IP-Bereich ist, geht da lang. Aber man will das vielleicht nicht nur dafür haben, sondern man möchte ja auch, vielleicht ist auf der anderen Seite ja irgendwie Internet oder so. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter, so, wann man dann entscheidet.
Ja, vor allem ist ja die Frage, also in so einem Batman-Netz habe ich ja eigentlich immer nur die Information, ich nutze eigentlich das Gateway, um irgendwo hinzukommen. So für Netze, die sozusagen, oder für IPs, die nicht in meinem Netz direkt sind. So, und das heißt, wenn ich jetzt sozusagen aus der einen Domäne in die andere wollen würde, wäre eigentlich der natürliche Weg erstmal übers Gateway.
Was man aber vielleicht nicht unbedingt möchte, da so ein Freifunknetz ja unabhängig von den Gateways sein soll.
Genau, aber wenn jetzt zum Beispiel der Router in die andere Domäne wäre ein Richtfunkstandort, das wäre ja auch ein Problem, wenn ich jetzt von meinem normalen Router, der überhaupt gar keinen Anschluss ans Richtfunknetz hat, sondern einfach nur eine VPN-Verbindung zum Gateway, wenn ich davon auf die andere Domäne zugreifen wollen würde, das würde ja wieder überhaupt nicht passen. Wieso soll das dann ins Richtfunknetz? Dann soll es ja zum Gateway und vom Gateway in die Domäne, entweder in den Richtfunkteil der Domäne oder zu irgendeinem anderen Punkt.
Gut, ich glaube, beim aktuellen Fall haben wir jetzt kein Problem, da wir dort, glaube ich, einen kurzen Weg zum Gateway haben bei einem der beiden Richtfunkstandorte.
Ja, das stimmt.
Von daher ist es jetzt noch nicht so brennend, das Thema.
Also man kann da, denke ich, zumindest mit dem jetzigen Richtfunknetz vielleicht auch eher so Quick-and-Dirty-Lösungen machen, die fürs Erste, solange man da nicht viele weitere Strecken aufbaut, ganz gut funktionieren. Aber man muss sich natürlich langfristig halt überlegen, lässt man da zum Beispiel im Richtfunknetz einfach mehrere VLANs laufen, wo auf jedem VLAN eine der Domänen läuft und die Batman-Router auf den Standorten kümmern sich dann im Prinzip nur um die VLANs, die für die sie Funkstrecken haben, weiß ich auch nicht genau. Also
ja, ja, vielleicht gucken wir einfach mal, was die anderen da schon gemacht haben.
Ja, ich meine,
die sind ja auch schlau.
Erstmal zurücklehnen und abwarten.
Wenn da jemand von euch an den Geräten da draußen irgendwie eine pfiffige Lösung hat für das Problem, sind wir da, denke ich, auch für Vorschläge offen. Das war jetzt auch ein kleiner, spontaner Diskurs. Vielleicht back to topic. Hatten wir sonst noch irgendwie was seit dem letzten Mal? Ich glaube, die wichtigen Themen haben wir mittlerweile, ne?
Glaube ich auch.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal zum eigentlichen Thema kommen und vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen nicht technischer anfangen. Dienste. Es soll ja heute um Dienste gehen. Dienste, was ist das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Woher kennen wir Dienste im Alltag? Ja, vielleicht, ich kann da gerne einen Anfang machen. Also Dienst ist quasi, irgendeine Art von Dienst wird halt von einer Person oder einer Firma oder einer Community angeboten, und das können dann andere Geräte oder Personen nutzen. Es ist ein bisschen abstrakt. Konkreter ist zum Beispiel alles, was ihr quasi im Internet macht, da nutzt ihr Dienste. Und zwar typischerweise von anderen. Also wenn ihr irgendwie eine Webseite aufruft, dann gibt es auf dem jeweiligen Server läuft ein Dienst, der diese Webseite bereitstellt. Oder wenn ihr auf Facebook geht, dann gibt es dort Facebook, die euch als Dienst Facebook anbieten. Oder wenn ihr E-Mails schreibt, dann gibt es dann gibt es irgendeinen Treiber von so einem E-Mail-Servern und die bieten quasi diesen Dienst E-Mail für euch an. Genau, das gibt es im Internet quasi überall. Also alles, was da läuft, ist Dienst. Und es gibt halt Dienste, die ihr direkt nutzt. Es gibt Dienste, die sind, die nutzt ihr vielleicht ohne es zu wissen. Sowas wie NTP. Das ist ein Dienst, über den Rechner die aktuelle Uhrzeit beziehen können, damit die immer synchron ist und richtig geht. Und es gibt auch Dienste, die ihr gar nicht direkt nutzt, oder euer Gerät gar nicht direkt nutzt, sondern die dafür da sind, das Internet am Laufen zu halten. So Routing ist ein Dienst, damit Pakete von A nach B kommen. Da gibt es bestimmt noch eine ganze Menge mehr. Irgendwelche Monitoring-Dienste, die dafür sorgen, dass die Betreiber von Infrastruktur sehen, ob ihre Infrastruktur sauber läuft und. Genau.
Also kann man Dienst irgendwie beschreiben als Software, die irgendwo anders läuft, wo man sie benutzt, im Gegensatz zu Applikationen, die man jetzt bei sich selber auf dem Rechner hat.
Ja, oder auch vielleicht sogar direkt in Hardware. Also es muss nicht unbedingt extra Software sein, es kann auch sein, dass ein Dienst komplett in Hardware läuft, würde ich sagen.
Beispiel?
Naja, ich sag mal, so ein Router oder sowas macht ja auch durchaus einiges in Hardware. Oder? Vertue ich mich da? Nö. Genau. Also jedenfalls, es gibt Geräte da draußen, die halt Dienste anbieten. Und warum ist es jetzt so für Freifunk so ein großes Thema? Oder warum ist es generell überhaupt erstmal ein interessantes Thema, dass wir jetzt darüber sprechen? Es können halt nicht nur Firmen Dienste anbieten, sondern eigentlich kann jeder im Internet Dienste anbieten. Und warum möchte man das? Naja, kann vielfältige Gründe haben. Also eine Sache ist halt, diejenigen, die einen Dienst anbieten, den ihr nutzt, haben halt potenziell Zugriff auf alles, was über diesen Dienst passiert. Also zum Beispiel Daten, die ihr dort ablegt, Informationen, die da vorbeilaufen. Sie können den Dienst kontrollieren im Sinne von Zugang gewähren oder verbieten. Das heißt, sie können potenziell Leute vom Dienst ausschließen. Der Dienst kann potenziell abgeschaltet werden. Also es gibt da halt den einen Faktor, also man hat keine Kontrolle darüber, ob man den Dienst nutzen kann, sondern das hat potenziell immer der Betreiber des Dienstes. Und man hat wenig Kontrolle darüber, was mit den eigenen Daten bei so einem Dienst passiert.
Ja. Und nicht nur aus bösen Absichten, sondern einfach auch, wo man oft nicht reingucken kann, was die Leute machen. So, also,
genau.
Das kann ja auch durch Fehler sein, dass da mal Passwörter abhanden kommen, die dann eben, was ja auch schon ein Fehler ist, irgendwie im Klartext weggespeichert wurden und so weiter. Und so
genau, man weiß auch gar nicht, ob die Betreiberin, der Betreiber von so einem Dienst Software-Updates einspielt, Sicherheitslücken schließt. Es kann auch sein, dass der Dienst quasi einfach nur vor sich hin existiert und verwaist und irgendwie nicht so wirklich aktualisiert wird und dann dort Sicherheitslücken klaffen, die genutzt werden können, um dann an eure Daten wieder ranzukommen.
Ich finde diesen Punkt, ich finde es auch ganz wichtig, dass man, ja, also das bei einer Firma, da müssen ja zwangsläufig irgendwie kommerzielle Interessen hinter dem Betrieb eines Dienstes stehen. Irgendwie muss halt Geld verdient werden, Infrastruktur kostet ja auch Geld. Deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant, dass man sozusagen, wenn man irgendwie privat, hobbymäßig, sage ich mal, Dienste betreibt, zum Beispiel im Freifunknetz, dass man halt diesen kommerziellen Interessen auch nicht unterworfen ist. Das heißt, man kann vielleicht Dienste anbieten, die sich kommerziell vielleicht überhaupt nicht lohnen würden.
So wie Twitter.
Zum Beispiel. Ja, also man ist da ja viel freier, sage ich mal.
Das stimmt.
Also kann das natürlich vielleicht auch nicht so groß aufziehen, klar. Aber ja, man kann Sachen machen, die so vielleicht von der Firma eigentlich nicht zu erwarten wären.
Ja, das Geile ist, man kann es überhaupt selber machen. So. Da denken ja viele Leute gar nicht dran. Die sehen das als fertiges Produkt, keine Ahnung, wie ein Auto oder so und denken gar nicht so, könnte ich jetzt eigentlich ein Auto selber bauen? Kommt man eher nicht auf den Gedanken.
Ja, oder sowas Banales wie ein Tisch. Also ein Auto ist vielleicht schon ein relativ komplexes Beispiel, aber ich sag mal, sich einen Tisch mit eigenen Mitteln selber zu bauen, das ist halt durchaus im Bereich des Machbaren. Und genauso ist es im Bereich des Machbaren, einen eigenen Server zu betreiben, wo was weiß ich, ein Forum drauf läuft, ein E-Mail-Server drauf läuft, irgendwas anderes drauf läuft. Genau, und das Spannende ist halt, wir gesehen haben, es gibt halt da zum einen den Faktor Kontrolle, Vertrauen ist auch so eine Sache. Wenn ich die Personen, die einen Dienst betreiben, kenne, ist es vielleicht vom Vertrauen her eine ganz andere Situation, als wenn ich da irgendwie eine anonyme Firma oder sowas habe, die einen Dienst betreibt, wo ich vielleicht gar nicht genau weiß, wer dahinter steckt. Vielleicht sogar, wo die sitzen, in welchem Land, mit welcher rechtlichen Lage. Und das Letzte ist natürlich, wenn ich einen Dienst nicht selber betreibe, dann weiß ich auch im Zweifel vielleicht gar nicht, wie das funktioniert. Und das Spannende ist halt, dadurch, wenn man sich damit beschäftigt, so einen Dienst aufzusetzen, den selber zu betreiben, das ist auch ein ganz schöner Faktor, es ist einfach eine große Gelegenheit, Sachen zu lernen und zu verstehen, wie funktioniert eigentlich dieses ganze Zusammenspiel, wie funktioniert das Internet, wie funktioniert Austausch über E-Mail oder andere Dienste und ja, das ist auch eine Form von Ermächtigung, also dass man dann mit dem Gelernten auch durchaus in die Lage versetzt wird, noch mehr zu machen. Genau. Also das ist so die Motivation, die mir jetzt einfallen. Habt ihr noch andere Gründe, warum es eine gute Idee ist, einen Dienst zu betreiben?
Nee, aber vielleicht mal zu den Diensten, wie die sich im Freifunk entwickelt haben. Ich glaube, der erste Dienst, den es halt gab, so, weswegen man mal ganz ursprünglich Freifunk angefangen hat, war überhaupt Internet zur Verfügung zu stellen. Dort, wo es kein Internet gab oder nicht hinreichend schnelles Internet gab, also wo man vielleicht nur ISDN hatte oder so.
Das war damals, ich fand es nicht im Zusammenhang mit diesen, in Anführungsstrichen, Opal-Ghettos.
Ja, so die Geschichte, wir waren da alle nicht dabei, aber...
Genau, die Überlieferung ist, damals hat die Telekom angefangen in Neubaugebiete, glaube ich.
Nee, ich glaube einfach hier Ost-Berlin, halt so Friedrichshain und so, ne, ordentlich Glasfaser zu verlegen, ist ja auch richtig. Nur war die Anschlussoptik einfach zu teuer dafür, um sie an jetzt normale Heimanschlüsse zu verticken. Das heißt, die Leute hatten Faser in der Straße liegen und kamen da nicht ran, haben halt trotzdem nur regulär ISDN gekriegt, was sie, also auf jeden Fall für einen bezahlbaren Anschluss.
Und es lag kein Kupfer, worüber DSL möglich gewesen wäre.
Ja, kann sein. Also Details kenne ich nicht. So,
und dann, ich glaube, das war so egal.
So, und dann hat man sich halt gedacht, so, was kann ich sonst so machen? Und dann kam man ein paar Zufälle zusammen, nämlich also einmal dieser Bedarf, dann, dass es irgendwie gegen 2003 eben OpenWrt als offenes Router-Betriebssystem gab, was es vorher, glaube ich, in der Form auch nicht gab, so, wo man halt selber Sachen drauf entwickeln konnte, so komplexe Sachen. Und dass sich die Mesh-Protokolle bis dahin entwickelt hatten, so in einigermaßen benutzbaren Form. Und dann wurde daraus quasi Freifunk gebaut, so ähnlich wie man das heute kennt. Und es konnte halt jemand, der irgendwie ein vernünftiges Netz hatte, von mir aus auch im anderen Stadtteil, in einer anderen Straße oder so, über ein oder mehrere Mesh-Hubs halt das Netz weiterverteilen. So, ja. Zu Leuten, die nur ISDN oder gar nichts hatten. So, und das war halt irgendwie der erste Dienst im Freifunk und ist bis heute mit Sicherheit auch der wichtigste und bekannteste Dienst. Die Leute denken ja mal, ja, hier freies Internet und so, ist ja auch nicht falsch, aber es ist eben mehr. Und man kann nämlich selber auch Dienste anbieten, die nur in diesem Freifunknetz zur Verfügung stehen oder eben auch darüber hinaus, weil das Freifunk ja, so wie wir es heute machen, Teil, richtiger, echter Teil des Internets ist, jedenfalls des IPv6-Internets, dass sie dann halt auch internetweit erreichbar sind.
Ich würde da einhaken und behaupten, Internetzugang war wahrscheinlich nicht der erste Dienst im Freifunknetz. So. Denn, also der erste Dienst quasi für die Endnutzer. Mhm. Aber ich sag mal, zum Betrieb des Freifunknetzes damals waren ja auch schon Dienste nötig.
Das stimmt.
So ein Mesh-Protokoll läuft ja nicht von selber, sondern das muss ja dann auch quasi von Diensten, die auf den meshenden Geräten laufen, betrieben werden. Und da sehen wir ganz schön, also es gibt halt verschiedene Arten von Diensten, wie gesagt, welche, die halt die Nutzer am Ende nutzen, aber halt auch welche, die schon für den Betrieb nötig sind. Und in so einem Freifunknetz heute gibt es ja auch so unglaublich viele Dienste, die einfach wirklich rein für den Betrieb zuständig sind. Mhm. Was haben wir da heute? Wir haben also fürs Mashing haben wir jetzt bei uns Batman. Dann haben wir für die Verbindung von den Knoten zu den Gateways haben wir FastD für den VPN-Tunnel als Dienst. Wir haben NTP laufen, damit die Router irgendwie eine Uhrzeit bekommen, weil die haben ja keine Batterie, um die Uhrzeit zu halten.
DHCP.
DHCP, um IP-Adressen zu verteilen, genau. DNS für Namensauflösung, also wenn ich wissen möchte, welche IP-Adresse steht, was weiß ich, hinter der Webseite hamburgfreifunk.net, also hinter der Domain, dann kann ich den DNS-Server fragen und der sagt mir folgende IP-Adresse. Dann haben wir
DHCP V6 und ein Daemon, der Router-Advertisements verschickt.
Ich glaube, wenn man jetzt jeden Daemon aufzählt, dann wird man auch nicht mehr glücklich. Aber
spannend
ist, aber es gibt schon ein paar Dienste, die jetzt nicht so auf Betriebssystemebene laufen unbedingt, also so versteckt auf deinem Router, sage ich mal, aber die trotzdem wichtig für die Infrastruktur des Netzes sind, so wie halt das ist. Wir haben Update-Dienst.
Stimmt, der Auto-Updater.
Der Auto-Updater für die Firmware der Router. Dafür ist dieses NTP eben auch wichtig, damit die Router wissen, ja, was ist hier jetzt überhaupt neue Firmware, wer bin ich, wie viel Uhr ist es. In Hamburg speziell eben das Formular, was der Baldur ja auch selber gemacht hat, dass man, genau, wenn man seine Knoten anmelden kann und auf der Karte sichtbar machen kann und so weiter.
Genau, wir haben die Karte als Dienst.
Und die Karte selber ist ein Dienst, so ein Infrastrukturdienst. Das DNS würde ich da jetzt auch tatsächlich mit dazu zählen, weil es gibt da diese Domänen, also Top-Level-Domänen, wie man sie kennt, so .de, .com, .uk, .fr, wie auch immer. Und da haben wir halt eine eigene www.ffhh, die aber eben nicht auflösbar ist im Internet, sondern nur in, wenn man mit dem Hamburger Freifunknetz verbunden ist. Beziehungsweise auch in anderen Städten, wenn sie es anbieten, über Intercity VPN, ist eine andere Geschichte, aber prinzipiell erstmal nur bei uns. Und darüber kann man dann seine eigenen Dienste wiederum.
Genau, ganz spannender Punkt. Dienste, die einem helfen, Dienste zu betreiben.
Ja.
Also, vielleicht lass uns noch kurz darauf eingehen, welche Dienste wir sonst noch so haben, die auch tatsächlich für Endnutzer noch interessant sind, bevor wir dann damit anfangen zu schauen, wie eigentlich so ein Dienst ja aufgesetzt werden kann, wie das funktioniert, so ein Betrieb von so einem Dienst und was vielleicht dann auch an Verantwortung damit verknüpft ist.
Ja, also wir haben noch weitere Infrastrukturdienste, die jetzt nicht so essentiell wichtig sind wie der Auto-Updater und so weiter, aber trotzdem irgendwie quasi zentral zur Verfügung gestellt werden. Das ist zum Beispiel media.ffh, wo, keine Ahnung, eben alle möglichen Medienprodukte liegen, die wir so rauswerfen. Also die Vorlagen für die Aufkleber, dieser Podcast hier,
genau,
oder Präsentationen,
ja, ist halt Fotos. Das ist auch ganz spannend, an dem Beispiel direkt, media.ffh, das ist halt die Domain im Freifunknetz. Und der ist aber auch von außerhalb erreichbar oder über media.hamburg.freifunk.net. Das ist derselbe Dienst, aber einmal über eine externe Domain und einmal über eine Freifunk-interne Domain.
Genau. Der heißt, glaube ich, sogar media.services.ffh im Intranet. Genau. Der, hier die Statistik zum Beispiel, die ist auch so erreichbar, intern und extern. Unser Mail-Server. Die Knotenkarte haben wir schon gesagt. Dann gab es mal, oder läuft vielleicht sogar noch, start.ffh. Das war eigentlich eine ganz coole Idee, die sich vielleicht jemand wieder annehmen kann. Einfach mal so eine Startseite zu machen, damit man eine Übersicht kriegt, so, was sind denn die internen Dienste, ohne sich jetzt in irgendwelchen Config-Dateien rumzuwühlen. Was ist denn da?
Genau, auch gerade, weil wir haben ja auf unserer Website eine Liste von Diensten, die mehr oder weniger aktuell ist, wahrscheinlich weniger. Ja, aber da guckt man natürlich so im Alltag eigentlich nicht drauf. Deswegen war es eigentlich ganz schön, so eine Übersicht zu haben.
Genau. Wird die Liste eigentlich aus unserer Freifunk-API-Datei generiert?
Ja.
Genau, das ist auch ein spannender Dienst. Wir haben, wir stellen eine Datei bereit für die sogenannte Freifunk-API, wo wir drinstehen haben, so ein bisschen, wie funktioniert unser Freifunknetz technisch, aber auch, was gibt es für Dienste. Und das kann halt dann automatisiert abgerufen werden und ausgewertet werden und das halt in einem standardisierten Format und das machen andere Communities auch. Und so hat man eine Möglichkeit, halt zusammenzutragen, welche Communities gibt es, was bieten die an Diensten an, wie viele Knoten gibt es in den jeweiligen Communities und so weiter.
Ja. Also genau. Die API ist eigentlich nur ein standardisiertes Datenformat, das ist ja keine echte API so in dem Sinne. Ne?
Naja.
Ja. Wo man Daten halt hinterlegen kann.
Genau.
Und, ja. Benutzen wir dann selber wieder, nicht nur andere benutzen, die eben zum Beispiel, um Teile unserer Webseite daraus zu generieren, zum Beispiel, was ist die Liste der Dienste. So. Genau, zu finden auf hamburgfreifunk.net, wenn man auf Zugangspunkte geht, dann hat man oben die Karte und wenn man ein bisschen weiter runter rollt, dann ist da die Liste der Dienste.
Genau.
Und auch Dienste in anderen Netzen. Ne? Also das Hamburger Freifunknetz ist ja mit anderen selbstgebauten Netzen verbunden, wie zum Beispiel dem Chaos VPN, DN42 und Intercity VPN, was wiederum andere Freifunk-Communities sind. Und darüber kommt man dann eben auch an die Dienste, die dort laufen. Also man kommt nicht nur auf Hamburger Dienste, sondern schon lange her, dass ich das mal gemacht habe, aber auf Augsburg oder so. Mhm. Ich mal genau, Filme runtergezogen.
Genau, es gab mal so eine selbstgehostete YouTube-Alternative im Augsburger Netz, wo man tatsächlich auch irgendwelche Kongressvideos von anno dazu mal noch sich streamen konnte.
Ja.
War natürlich nicht besonders schnell, aber...
Aber geht, das ja, ist das Geile.
Fand ich echt eine coole Idee.
Genau. Also quasi das Intercity VPN als Dienst für Zugriff auf entfernte Dienste. Mhm. Genau, und dann gibt es ja noch weitere spannende Dienste, die wir betreiben, die jetzt auch tatsächlich dann im Internet verfügbar sind und auch...
Genau, ich wollte vielleicht nochmal ganz...
Ja, bitte.
Ganz kurz nochmal zu dem Intercity VPN. Da kommt, also das Intercity VPN war halt so ein super Beispiel für diese Sache, die wir vorhin erwähnt haben, dass ja, so das Aufsetzen der Betrieb eines Dienstes auch ein totaler Lerneffekt im Prinzip ist oder eine Möglichkeit zu lernen. Und das ist genau, ist das Intercity VPN halt auch, weil da, ja, da muss man sich irgendwie kümmern, man muss irgendwie ein VPN aufsetzen, man muss sich um das ganze Routing kümmern, auch noch dynamisches Routing über BGP und so. Das sind halt alles Sachen, die man so im normalen Internet eigentlich gar nicht machen kann oder machen muss und kann. Und das Intercity VPN war einfach total die coole Sache, also war auch bei mir so, um sozusagen mit diesen Technologien mal rumzuspielen, ohne wirklich was kaputt machen zu können.
Ohne das Internet kaputt zu machen.
Genau. Und
jetzt in echt.
Das ist halt total, ja, fand ich total wichtig, also dass man diese Möglichkeit hat.
Ja, genau, wo wir wieder bei diesem Lernaspekt sind.
Ja. Das ist übrigens kein Scherz, ne? Also mit Google in Google eingeben kann man das Internet nicht kaputt machen, aber mit BGP kann man das Internet tatsächlich kaputt machen.
Genau, da kann man sagen, hier folgende Netze sind über mich erreichbar und wenn das nicht stimmt, dann glauben das vielleicht einige im Internet. Und
ist das schon mal passiert, Leo?
Natürlich nicht. Also uns ist das noch nicht passiert hier in Hamburg so direkt.
Okay. Stichwort überspezifisches Dementi.
Da können wir aber noch, da können wir noch eine extra Folge zu machen.
Die Analogie wäre Auffahrunfall.
Ja. Sackgasse in der Einbahnstraße.
Okay, so.
Genau.
Du wolltest, glaube ich, gerade auf aus dem Internet erreichbare Dienste.
Genau, genau. Also zum einen haben wir natürlich ganz offensichtlich Webseite, Formular, Karte und so, das hat man schon gesagt. Aber wir haben auch noch weitere spannende Dienste. Und die sind auch tatsächlich, wie die betrieben werden, ist auch nochmal ganz spannend. Nämlich wir haben die Cloud, cloud.hamburg.freifunk.net. Da läuft ein C-File, das ist eine Software, die macht so etwas Ähnliches wie Dropbox. Also bietet quasi die Möglichkeit, Dateien hochzuladen in eigene Verzeichnisse, potenziell diese Verzeichnisse auch zu teilen. Und da hat man dann halt ein bisschen Speicher und genau, kann da Dateien
ablegen. Mit mehreren Endgeräten zu synchronisieren.
Genau.
Ja. Genau, also im Prinzip eine Dropbox-Alternative, wie es zum Beispiel OwnCloud ist.
Genau. Genau. Und der andere Dienst, der auf derselben Maschine läuft, ist Schnacker. Das ist ja ein GNU-Social-Knoten, was wiederum ja, GNU-Social ist so eine Art freier, offener Twitter-Clone, also so ein Microblogging-Service, der aber verteilt läuft. Das heißt, wenn man auf dem einen Server Nutzer ist, kann man aber auch durchaus mit anderen Nutzern auf anderen Servern kommunizieren. Und einen solchen GNU-Social-Server betreiben wir. Der heißt Schnacker. Genau, und das Spannende bei diesen beiden Diensten ist, dass die tatsächlich auf einem Server laufen, der in der Fuchs im Turm hängt.
Also auf einem unserer Richtfunkstandorte.
Genau, auf einem unserer Richtfunkstandorte und dort ursprünglich nur per Richtfunk angebunden war und dennoch auch im Internet erreichbar war. Das heißt, wenn man eine Anfrage gestellt, also wenn man die Seite aufgerufen hat, dann ging die Anfrage grundsätzlich über die Luft zum Turm in der Fuchs und die Antwort entsprechend zurück auch und alle Daten, die dahin übertragen wurden, entsprechend auch.
Baldo, wie ist mein Passwort bei Schnacker?
Weiß ich nicht.
Das kannst du jetzt einfach so behaupten.
Ja, das ist eigentlich.
Kannst du dir zurücksetzen lassen.
Das ist total cool. Wir haben da halt auf dem Turm bei der Fuchs haben wir halt ein kleines Rack. Weiß nicht, 12 HE oder irgendwas.
Ein Rack ist im Grunde so, wie so ein kleiner Serverschrank.
Genau, und da war noch Platz frei und wir hatten noch ein älteres Intel Atomboard rumliegen, das dann in ein Servergehäuse eingebaut wurde und dieses Servergehäuse ist dann schlussendlich in diesem Rack gelandet. Und mittlerweile verfügt das Ding tatsächlich über, ich meine, 4x3 Terabyte,
ja, 12 TB.
Die im, was laufen die, RAID 5, als RAID 5, glaube ich, laufen. Und ich habe gerade nochmal die Statistikseite hier von der C-File, von der C-File-Installation aufgemacht. Da sind mittlerweile von...
Also von unserer Cloud?
Von 152 Benutzern wurden fast 140.000 Dateien gespeichert und von diesen mehreren Terabyte Speicherplatz, die wir da haben, sind aber nur 325 Gigabyte tatsächlich benutzt.
Wahnsinn! Ich bin begeistert.
Also es könnte ein bisschen, die Leute könnten ein bisschen mehr Daten da reinspeichern.
Und teilen.
Und teilen. Platz ist auf jeden Fall da.
Use more storage.
Ja, und ich glaube, was hat jeder Default? 20 oder 50 Gigabyte?
Ja, auf jeden Fall mehr als bei Dropbox.
Ja, immer mehr als bei Dropbox, das ist alles besser.
Das ist, vielleicht das ist eigentlich auch das einzige Ziel.
Was auch noch ganz spannend ist bei diesem Standort und bei diesen beiden Diensten, da gibt es ja auch manchmal überraschende Herausforderungen, mit denen man gar nicht so rechnen würde, wenn man so einen Dienst betreibt. Spontan fallen mir da zwei Dinge ein. Zum einen der Zugang zu dem Server ist ein bisschen abenteuerlich.
Das stimmt.
Der hängt relativ hoch an der Wand, der Schrank, und über so einer Treppe. Also ist nicht so leicht zugänglich. Und das andere ist, manchmal wird halt in so einem Turm auch vergessen, ein Fenster zuzumachen.
Und dann scheißt mal ein Vogel in die Cloud.
Genau. Da hatten wir dann einen Taubennistplatz auf dem Server.
Aber ich habe das alles weggeputzt und danach war mir ein bisschen schwindelig irgendwie.
Ja, war ja auch hochgeklettert. Genau, also Herausforderungen, die sich dann auch manchmal stellen können.
Und also und ohne uns jetzt selber zu viel zu loben, also dieser Dienst läuft eigentlich recht stabil.
Das stimmt.
Also
Schnacker läuft ein bisschen gemächlich, aber das ist okay. Also es ist durchaus benutzbar. Und die Cloud ist einfach super. Da bin ich begeistert, was ihr da aufgesetzt habt. Genau, und das zeigt aber auch, es muss halt auch, wenn man so einen Dienst betreibt, der muss halt auch nicht immer so auf der schnellsten Maschine laufen, mit der besten Anbindung. Wenn der halt ein bisschen langsamer läuft, aber trotzdem noch benutzbar ist, ist es vielleicht auch okay. Man kann auch einfach klein anfangen.
No, dann können wir einfach mal drüber sprechen. Also nicht, dass jetzt das irgendwie der Eindruck entsteht, man müsste jetzt ein 19-Zoll-Regal haben, um Dienste zu betreiben.
Genau, manchmal reicht auch einfach eine Fensterbank.
Oder der eigene Freifunkrouter. Also ganz kleine Dienste. Im Prinzip so ein Router ist ja auch nichts anderes als ein kleiner Computer. Und wenn man ja nicht das ganz billigste Modell hat, dann hat er vielleicht sogar 128 MB RAM. Was jetzt vielleicht für, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und ein bisschen mehr Flash.
Quatsch.
Ach, du meinst 128 MB? Nee, Flash?
Ich habe keine Ahnung, was ich meine. Ist auch egal, auf jeden Fall so ein bisschen mehr, dass er halt nicht total voll ist. Und ja, da kann man dann halt schon kleine Dienste drauf laufen lassen. So. Und wenn das nicht mehr reicht, dann muss es auch noch kein Server sein, sondern da kann man dann halt an einen der LAN-Ports vielleicht einen Raspberry Pi dranhängen, was ja auch wiederum ein Kleincomputer ist.
Warum an den LAN-Ports? Weil die LAN-Ports, das sind die gelben Ports bei den TP-Link-Routern. Auf denen ist halt genau wie per WLAN das Freifunknetz erreichbar und jedes Gerät, was man an diese LAN-Ports hängt, ist halt automatisch im Freifunknetz erreichbar und auch automatisch im Internet erreichbar per IPv6. Und damit hat man dann da die Möglichkeit, schon einfachen Dienst zu betreiben. Einfachen Dienst auf den Raspberry Pi packen, anstöpseln, ist erreichbar.
Ja, so ein, keine Ahnung, 1043er oder so, der hat dann auch wieder einen USB-Ausgang, wo ich den Raspberry Pi gleich schon mal mit Strom versorgen kann. Also das ist irgendwie leicht anstöpselbar, so
Netzteil
und alles. Geht.
Genau, und dann kann man halt, natürlich kann man auch sagen, dass man, wenn man irgendwo eine virtuelle Maschine in irgendeinem Rechenzentrum hat oder vielleicht sogar einen richtigen Server, dass man auch darauf Dienste betreiben kann. Also es kann halt von klein bis ganz groß, so alle Abstufungen.
sein Heimcomputer, der sowieso im Freifunk hängt, möglicherweise.
Genau.
Per Kabel oder WLAN, egal. Kann man was drauflaufen lassen.
Genau. Wenn ich jetzt so einen Dienst betreiben möchte, was brauche ich da eigentlich für? Also irgendeine Maschine, auf der der Dienst läuft, hatten wir ja gerade gesagt, ein Raspberry Pi zum Beispiel, ein Freifunkrouter, ein Server irgendwo geschenkt, aber was brauche ich noch? Also was muss ich tun?
Irgendwie muss der Dienst ja erreichbar sein, ne? Und am besten immer am gleichen Ort. Das heißt, man braucht schon mal eine statische IP-Adresse.
Warum braucht man eine statische IP-Adresse?
Damit halt immer die, also statisch wie immer gleich.
Genau.
Ja, und bei IPv4 ist das ja so, dass wir RFC 1918-Adressen erstmal im Intranet verwenden. Also nicht hinterher gleich jetzt, nicht ja. Internet-routbare Adressen.
Ja, vielleicht kurz zur Eingrenzung. IPv4 ist quasi. Das sind die IP-Adressen, die man halt schon immer bekommen hat. Diese 32 Bit lang oder also diese vier Zahlen mit Punkt getrennt. Im Heimnetz ist es sowas wie 192.168. irgendwas. Punkt irgendwas zum Beispiel.
Genau, bei uns ist es 10.112. irgendwas. Punkt irgendwas.
Genau. Und IPv6, nur als Kontext, das ist das neuere Protokoll. Gibt es auch schon seit 96, aber gut. Das fängt langsam an, sich zu etablieren. Breiter und das bietet halt längere IP-Adressen und damit mehr IP-Adressen und das da haben wir öffentliche IP-Adressen und beim IPv4 nur private.
So, und normalerweise, wenn ich jetzt ein beliebiges Gerät in den Freifunk hänge, dann macht das erstmal bei IPv4 DHCP, das heißt, das bekommt von einem Server, der im Freifunk läuft, eine zufällige Adresse zugeteilt, die nur frei ist. Und das ist im Zweifel jedes Mal eine andere. Das heißt, es ist nicht so gut, um die zu betreiben, weil dann weiß man ja gar nicht, wohin. Deswegen haben wir so eine Datei, wo man statische IP-Adressen eintragen kann. Die ist auf github.com Freifunk Hamburg, dhcp-static, Link packen wir eben rein, so als uns static.conf und da kann man dann halt seine MAC-Adresse eintragen. MAC-Adresse nicht wie in Apple, sondern wie in Media Access Control. Also jede und Netzwerkkarte auf der Welt hat eine theoretisch eindeutige 48-Bit lange Adresse. Und damit ist das Gerät dann eindeutig identifizierbar im Freifunk. Und die kann man da hinterlegen und dann weiß der DHCP-Server, wenn ich diese MAC-Adresse sehe, dann kriegt er von mir immer die gleiche IP-Adresse zugeteilt und deswegen ist der dann mein Dienst, der auf diesem hinter dieser Netzwerkkarte hängt, auch immer unter der gleichen IPv4 erreichbar.
Da stellt sich natürlich dann immer die Frage, ja, wieso kann ich nicht einfach auf meinem Raspberry Pi etc. pp. Eine feste IP konfigurieren? Das hat halt dann, das hat den Nachteil, dass zum Beispiel, wenn ein Gateway ausfällt, ja, mein Raspberry Pi im Prinzip auch nicht mehr erreichbar wäre, wenn ich dieses Gateway als mein Default-Gateway eingetragen hätte. Deswegen, wenn ich sozusagen den DHCP-Server entsprechend konfiguriere, dass er mir immer die gleiche IP-Adresse gibt, das machen dann auch alle DHCP-Server im Freifunk, also auf jedem unserer drei Gateways, dann habe ich den Vorteil, dass wenn eins der Gateways mal offline ist und ich frage nach dem DHCP-Server, dann antwortet im Prinzip ein anderes Gateway und es funktioniert trotzdem noch.
Und es hat den Vorteil, dass die IP-Adresse eindeutig ist. Also, dass der DHCP-Server nicht potenziell einem anderen Gerät auf einmal dieselbe IP-Adresse gibt.
Genau, deswegen exakt, sollte man sich nicht beliebig eine aussuchen, sondern in der static.conf ist halt ein Bereich vorgegeben, wo man sich eine raussuchen kann, die nicht automatisch vergeben wird.
Das klingt jetzt im Zweifel ein bisschen kompliziert. Wenn ihr da Hilfe braucht, könnt ihr auch einfach gerne montags oder freitags zu den Treffen kommen. Dann können wir das auch gemeinsam mit euch machen. Bringt am besten dann euren Raspberry Pi oder so mit. Und dann können wir da schnell einen Eintrag erstellen.
Genau. Bei IPv6 ist alles viel einfacher.
Genau, also das war jetzt alles IPv4 und
außer, dass die Adressen länger sind.
Vielleicht kurz noch dazu. Die IPv4-Adressen, die sind natürlich jetzt nicht aus dem Internet erreichbar. Das heißt, Dienste, die über so eine Freifunk-IPv4-Adresse angeboten werden, sind erstmal nur im Freifunknetz erreichbar. Mhm.
No. IPv6 ist alles viel einfacher. Da hat nämlich jedes Gerät irgendwie nahezu beliebig viele IP-Adressen. Und eine davon ist sowieso immer schon statisch. Nämlich die setzt sich zusammen aus dem sogenannten Netzpräfix. Der ist immer der gleiche. Das ist der Präfix, den unser Hamburger Netz eben hat.
2A03.
Komm, das weißt du auswendig.
2267. Jetzt hast du mich gerade verunsichert.
Genau.
Genau. Und den zweiten Teil, der sich eben aus der MAC-Adresse errechnet. Der sieht fast so aus wie die MAC-Adresse, ist ein bisschen anders, weil da ein Bit geflippt ist, aber im Prinzip ist es immer der gleiche. So, das heißt, da hat man schon mal eine statische Adresse. Und wie Baldo gerade gesagt hat, die ist eben auch aus dem Internet erreichbar.
Genau.
So, und damit ist man jetzt irgendwie in beiden Interneten, nämlich dem V4 und dem V6 Internet, erreichbar mit seinem Dienst.
Ja,
vorausgesetzt, der Dienst unterstützt das überhaupt?
V4 nicht.
Ja, Quatsch. Aber also, überhaupt erreichbar im Freifunk, sagen wir mal so.
Genau.
Und jetzt tippt man ja normalerweise, wenn man einen Dienst erreichen will, irgendwie.
Ich würde da noch ganz kurz reingerätschen, bevor wir dazu kommen. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, was mit IPv4 und IPv6 alles soll, momentan ist es halt so, IPv4 spricht im Endeffekt jedes Gerät, jeder hat zu Hause an seinem Internetanschluss mindestens eine IPv4-Adresse, also typischerweise nur eine, und kann damit Dienste erreichen, die per IPv4 erreichbar sind. IPv6 wird leider noch lange nicht von jedem Dienst angeboten, also von jedem Internetanbieter angeboten.
Und aber das gibt es ja auch erst seit 20 Jahren.
Genau, gibt es auch erst seit 20 Jahren und stimmt, 20 Jahre, krass. Damit kann es halt sein, wenn ihr euren Dienst per IPv6 übers Freifunknetz anbietet und dann von zu Hause aus testet, dass ihr den nicht erreichen könnt. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr keinen IPv6 habt.
So ist halt.
Genau.
So, dann gibt es noch dieses vorhin angesprochene DNS, was Namen, Domainnamen in IP-Adressen übersetzt. Ja, normalerweise merke ich mir keine IP-Adresse, wo irgendwie ein Dienst erreichbar ist, sondern ich will eintippen, Baldos toller Dienst.ffh. Das kann ich mir vielleicht gerade noch merken oder ein Lesezeichen setzen oder so. Und das muss jetzt irgendwie übersetzt werden. So. Und damit diese Namen auch nicht doppelt vergeben werden, haben wir die auch hinterlegt. Wir haben einen DNS-Server, der das jedenfalls in unserem Intranet macht. Und da gibt es auch eine Config-Datei, die liegt auch auf GitHub, Freifunk Hamburg. Bind nennt sich das Ding. Dann geht man dann hier auf Master und dann ist es die db.ffh.
Verlinken wir
auch. So, und da kann man nämlich wiederum ganz ähnlich wie das vorher mit der MAC-Adresse und der IP-Adresse war, eintragen, was ist der Name und die IP-Adresse dazu.
Genau.
Und sowohl IPv4 als auch v6 kann man an einen Namen hängen.
Wenn ihr noch nie mit Bind gearbeitet habt, helfen wir euch auch gerne da beim Treffen, weil das ein bisschen fummeliger ist. Da muss man auf zwei, drei Dinge achten, wenn man da was einträgt, damit das dann auch sauber übernommen werden kann. Es gibt da oben noch so eine Serial Number, die dann hochgezählt werden muss jedes Mal, wenn die Datei verändert wird, damit der DNS-Server mitbekommt, dass es da eine Änderung gab. Das alles ist jetzt halt noch nicht so optimiert. Wenn jemand Bock hat, da mal ein System zu bauen, wo man einfach sich Namen klicken kann und nicht durch diese ganzen Config-Dateien gehen muss, wären wir da auch durchaus sehr offen, denke ich. Aber wie gesagt, wenn ihr da Schwierigkeiten habt oder Bock habt, einen Dienst anzubieten, kommt gerne auf uns zu. Wir helfen euch da total gerne bei den Treffen und
tut überhaupt nicht weh und dann das kann man halt mal lernen, wie das so funktioniert eigentlich im Hintergrund, was man da jeden Tag benutzt.
Genau, und es soll auf keinen Fall an diesen Hürden scheitern. Also da wir wollen, dass mehr Dienste angeboten werden und daher kommt sehr gerne vorbei. Genau. Jetzt haben wir was haben wir jetzt? Wir haben eine IP-Adresse, wir haben eine Domain, also einen Namen für diese IP-Adresse und wir haben unser Gerät, was wir potenziell an unsere Router angestöpselt haben oder ähnliches. Das ist alles schön. Eigentlich jetzt brauchen wir aber noch einen Dienst.
Genau, eigentlich sind wir fertig. Das Einzige, was fehlt, ist die tolle Idee für den Dienst.
Genau. Also, was muss ich machen, um jetzt so vielleicht einfach mal eine Webseite anzubieten? Also, was muss ich tun, damit so ein Dienst überhaupt ja, existiert? Also läuft. Im Endeffekt müsst ihr auf der Maschine, die den Dienst anbieten soll, die für den Dienst nötige Software installieren und einrichten. Das kann jetzt für so eine Webseite, kann man halt so einen Webserver nehmen, was weiß ich, was da gibt, so Nginx, Apache oder.
Ich glaube, auf so einem Freifunkrouter kann man vielleicht sogar Light-HTTP laufen lassen. Gibt es das dafür?
Ja,
vermutlich auf jeden Fall klein genug, dass es da drauf, wahrscheinlich drauf läuft, schätze ich mal.
Da ist sogar ein HTTP-Server installiert.
Ja, stimmt, ja. Eine Config-Datei läuft ja darüber.
Genau. Ja, Config-Mode.
Config-Mode.
Genau. Und dann muss man halt für eine Webseite halt die Daten für die Webseite hinterlegen. Also die HTML-Dateien und so weiter. Wenn man andere Dienste betreiben möchte, das kommt halt immer ganz stark auf den Dienst an, aber im Endeffekt ist ein Dienst in den meisten Fällen halt Software, die auf diesem Gerät dann läuft und die Anfragen, die aus dem Netz kommen, beantwortet oder vielleicht sogar selber Anfragen stellt an andere Dienste. Und die müssen halt einrichten und das kann halt ganz, ganz stark sich unterscheiden und da gibt es je nach Dienst mehr oder weniger gute Anleitungen im Internet, einfach mal ein bisschen hinterher recherchieren über die Suchmaschine eurer Wahl. Und auch da, wenn ihr irgendwie Fragen habt, kommt gerne vorbei. Genau. Potenziell gibt es halt auch je nach Dienst fertige Raspberry Pi Images, die man installieren kann. Oder manchmal muss man auch ganz, ganz viel von Hand machen. Ja. Aber traut euch ruhig mal ran. Im Zweifel habt ihr es zumindest versucht und irgendwie was dabei gelernt. Was ich noch ganz wichtig finde, wenn man so einen Dienst, wenn man sich entscheidet, tatsächlich so einen Dienst ernsthaft zu betreiben und den nicht nur selber nutzt, sondern auch anderen zugänglich macht, ist noch so ein bisschen das Thema Verantwortung. Also das eine ist sicherlich, wenn ihr einen Dienst betreibt, dass ihr euch bewusst sein solltet, dass andere, die den Dienst nutzen, auch Daten auf eurem Server hinterlassen, auf eurem Raspberry Pi hinterlassen und dass ihr an diesen Daten nichts zu suchen habt. Das sind private Daten und es mag verlockend sein, aber die schaut man sich nicht an. Und
am besten wählt man einen Dienst aus, der die Daten so hinterlegt, dass man sie sich gar nicht anschauen kann. Nämlich, dass sie da nur verschlüsselt und für den jeweiligen Nutzer zugänglich drauf sind.
Genau. Aber das wäre sicherlich das Optimum.
Ja.
Geht leider nicht bei jedem Dienst. Aber ist halt ein wichtiges Thema. Im Zweifel ist es auch für euch besser, wenn ihr dann auf einmal da über irgendwelche Sachen stolpert, die ihr gar nicht wissen wollt. Also da können halt auch Freundschaften dran zerbrechen, sag ich mal hart. Genau, und das andere Ding ist halt, wenn ihr jetzt seht, oh, da wird ein toller Dienst angeboten von Freunden, von der Freifunk-Community, von anderen, seid nachsichtig. Es ist typischerweise etwas, was in der Freizeit passiert, wo nicht so viel Zeit für ist.
Wo ihr nichts für bezahlt.
Genau, wo ihr nichts für bezahlt, wo vielleicht sogar ganz im Gegenteil die den Dienst betreiben, Geld reinstecken in Hardware, in Stromkosten und so weiter. Und von daher seid nachsichtig, wenn der Dienst nicht so gut funktioniert, wenn es da Probleme mit gibt und vielleicht bietet sogar eher Hilfe an, statt zu meckern. Achso, und noch ein letzter Punkt. Nochmal, wenn ihr einen Dienst betreibt, was ich auch persönlich wichtig finde, und auch anderen anbietet, diesen Dienst zu nutzen, seid vielleicht auch so fair, bevor ihr euch entscheidet, diesen Dienst einzustellen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ich betreibe jetzt einen Mail-Server und ihr könnt jetzt eine E-Mail-Adresse bei mir haben, ist das ganz cool, Wenn ihr dann von heute auf morgen sagt, so, keine Lust mehr, ich schalte das Ding jetzt einfach ab, könnt ihr machen, ist dann aber vielleicht für die Nutzer in dem Moment ein Problem, weil an so einer E-Mail-Adresse durchaus einiges hängen kann. Zugang zu irgendwelchen Accounts und. Von daher, wenn ihr das macht, seid dann auch so fair, bitte, dass ihr rechtzeitig Bescheid gebt euren Nutzern und die Gelegenheit bietet halt, sich darauf einzustellen, wenn ihr den Dienst einstellt. Wenn der mal aus irgendwelchen technischen Problemen nicht erreichbar ist, geschenkt, aber wenn ihr euch dann halt dagegen entscheidet, den weiter zu betreiben, sagt den Nutzern gerne Bescheid und gebt ihnen eine gewisse Vorwarnzeit, einfach aus Fairness. Genau.
Eine Sache, die mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, oder warst du fertig mit dem
Gedanken?
Oder? Ja. Eine Sache, die mir noch mal eingefallen ist, es kursierte einige Zeit mal diese Idee bei uns in der Runde, dass man doch im Prinzip eine Linux-Distribution für einen Raspberry Pi bereitstellen könnte, mit dem jeder einfach Dienste bei sich zu Hause zum Beispiel im Freifunknetz anbieten kann. Das heißt, man könnte theoretisch, man könnte dann sein Raspberry Pi mit dieser Linux-Distribution betreiben und hätte da dann vielleicht über ein Webinterface oder sowas eine einfache Möglichkeit, zum Beispiel einen Webserver anzuschalten, der schon entsprechend konfiguriert ist, dass ich da irgendwie eine kleine Website hosten kann. Oder ein FTP-Server etc. pp. Zum Dateitausch oder so. Sowas fand ich eigentlich mega, also die Idee fand ich mega gut. Mhm. Ist halt so ein bisschen natürlich, also ist nicht passiert, weil sich einfach niemand drum gekümmert hat.
Ja, es ist halt leider auch einiges an Aufwand. So ein bisschen was, zumindest was Vorarbeit dafür ist passiert. Ich habe angefangen, oder ich habe jetzt ein Tool gebaut, mit dem man sich Raspbian Images, also das Raspbian ist eine Debian-basierte Linux-Distribution für den Raspberry Pi. Und mit dem Tool kann man sich ein fertiges Raspbian Image automatisiert runterladen und dort Anpassungen vornehmen lassen und am Ende fällt wieder ein Raspbian Image raus. Das heißt, damit hätten wir eine Toolchain an der Hand, worauf man solche Images bauen könnte und bereitstellen könnte. Ja. Es ist halt noch viel Arbeit zu erledigen, aber es wäre vielleicht so, wenn jemand Bock hat, sowas zu machen, ist das vielleicht ein schöner Ansatzpunkt.
Damit das natürlich auch für Leute einfach nutzbar ist, die, sag ich mal, in dieser ganzen Thematik nicht so intensiv drinstecken, wäre es natürlich cool, wenn man da tatsächlich noch eine Art Webinterface oder sowas.
Ja klar, total. Also die Toolchain, die ich jetzt meine, die wäre jetzt auch nicht für den Endnutzer, sondern mehr so für das Erzeugen von solchen Images, die man dann bereitstellen kann für Endnutzer. Was weiß ich, dass man sagen kann, ich installiere jetzt in das Image noch einen Webserver, der ein Webinterface bereitstellt, um Dienste aufzusetzen und zu konfigurieren. Und am Ende fällt dann ein Image raus, das kann man sich dann nehmen und auf seinen Raspberry Pi packen und ja, es läuft.
Ja, genau.
Genau. Sonst noch was dazu, wie man, also ich würde gleich gern noch auf das Thema Besonderheiten beim Setup der Dienste Cloud-Schnacker eingehen. Aber sonst noch was interessant ist für Dienste im Freifunknetz, so zum Aufsetzen? Mir fällt gerade spontan nichts mehr ein.
Ja. Nö, ich glaube, wir hatten das recht umfangreich diskutiert.
Genau. Also wir können am Ende noch ein bisschen darauf eingehen, so also ein paar Ideen geben, in welche Richtung das Ganze gehen kann, was man an Diensten anbieten kann. Aber welcher Gedanke mir noch gekommen ist, vielleicht habt ihr Schnacker oder Cloud Hamburg Freifunknetz schon mal genutzt und vielleicht habt ihr aber trotzdem keinen Internetanbieter, der IPv6 anbietet und es hat trotzdem geklappt. Warum funktioniert das in dem konkreten Fall?
Ich habe jetzt gerade...
Also die Frage ist... Die Frage ist, mein Internetanbieter gibt mir nur eine IPv4-Adresse.
Ja.
Warum ist Cloud Hamburg Freifunk.net für mich trotzdem erreichbar?
Ach so. Ja gut, also die Cloud, beziehungsweise der Server, auf dem das Ganze läuft und auch wo Schnacker drauf läuft, hat natürlich eine IPv6-Adresse, die auch bei Design weltweit erreichbar ist. Ja, so direkt hat die Cloud nur eine IPv4-Adresse, die nur aus dem Freifunk erreichbar ist. Wir haben da aber ein bisschen getrickst. Und zwar hat die Cloud auch noch eine öffentliche IPv4-Adresse bekommen aus unserem IPv4-Netz, was wir als Freifunk Hamburg haben.
Was auch sehr klein ist.
Ja, mit...
Genau, also das heißt, wir können jetzt nicht für jeden neuen Dienst eine IPv4-Adresse bereitstellen.
Genau. Die Cloud hat so eine Adresse aus diesem Netz bekommen und die Gateways routen den Datenverkehr von und zu der Cloud dann entsprechend über das Freifunknetz zu dem Server.
Das heißt, im Endeffekt, wenn eine Anfrage an die Cloud per IPv4 gestellt wird, läuft das IP-Paket, der Nutzer stellt eine Anfrage. Der Browser auf dem Endgerät des Nutzers schickt ein Paket Richtung Cloud Hamburg Freifunknetz.
Mhm, genau.
Dieses Paket wird zuerst an euren Internetanbieter weitergereicht. Der reicht das dann weiter, bis es dann irgendwann an unseren Gateways ankommt. Da unsere Gateways sagen, hier, wir kennen folgende IP-Adressen, die zu Freifunk Hamburg gehören.
Genau.
Genau. Und das Gateway weiß dann aber, dass diese Anfrage, also dieses Paket, ins Freifunknetz gegeben werden muss, damit es dann auf folgendem Wege bei der Cloud ankommt.
Mhm.
Genau. Und diesen speziellen Hack machen wir, also diesen speziellen Trick verwenden wir an der Stelle. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte einen Dienst anbieten, der auch gerne per Internet per IPv4 erreichbar sein soll, kommt gerne mal zum Treffen. Es gibt auch potenziell die Möglichkeit, da sollten wir uns dann im Einzelfall drüber unterhalten, also das können wir jetzt im Zweifel auch nicht für jeden Dienst machen, aber können wir uns sicherlich drüber unterhalten. Es gibt auch immer die Möglichkeit zu sagen, ihr bekommt keine vollwertige IPv4-Adresse, aber ihr bekommt vielleicht einen Port, der dann geproxied wird. Du bist da so ein bisschen zurückhaltend, Leo?
Ja, technisch möglich.
Also, wie gesagt, muss man sich halt im Einzelfall angucken. Oder wenn es jetzt zum Beispiel eine Webseite ist, kann man sich überlegen, ob man einfach einen HTTP-Proxy aufsetzt. Haben wir schon für an einigen Stellen gemacht.
Genau, das stimmt.
Also
hat natürlich immer den Nachteil, dass man im Prinzip die Konfiguration auf den Gateways dann auch entsprechend pflegen muss.
Ja, oder auf unserem Webserver.
Mhm.
Genau, also dementsprechend ist es halt auch nicht so einfach. Muss man sich halt dann im Einzelfall anschauen.
Ja, genau.
Also ich dachte dann auch tatsächlich nicht an die Gateways, sondern eher an den Server. Mhm. Also über die Gateways würde ich das nicht laufen lassen.
Ja, okay.
Der Server ist ja auch sowohl im Freifunknetz erreichbar als auch vom Internet aus. Genau. Aber also potenziell besteht halt die Möglichkeit auch noch, dass man halt sagt, so, es gibt dann halt keine vollwertige V4-Adresse, sondern halt nur einen Port. Oder man nutzt halt, einen bestehenden Port, Port 80, Port 443 für HTTP, HTTPS und leitet dann die Anfrage an den eigentlichen Server, Raspi oder was auch immer weiter. Genau.
Das war jetzt hinreichend kompliziert.
Ja, aber nur der Vollständigkeit halber. Genau. Aber insgesamt es mag alles kompliziert klingen, im Endeffekt wagt euch trotzdem gerne dran. Hilfe kriegt ihr total gerne und wir wollen einfach mehr Dienste sehen im Freifunknetz. Und wenn ihr sagt, ich habe die tolle Idee für einen Dienst, lasst auch gerne hören oder motiviert gerne auch andere aus der Freifunk-Community, den umzusetzen oder setzt euch gemeinsam hin und schaut, dass ihr den aufgesetzt bekommt. Wir wollen mehr Dienste, wir wollen, dass das Freifunknetz quasi auch ohne Internet irgendwie einen sinnvollen Mehrwert bietet. Also, oder sagen wir, neben Internetzugang einen sinnvollen Mehrwert bietet. Und nicht zuletzt ist es halt auch eine schöne Idee, wenn mal irgendwie Internet ausfallen sollte, trotzdem Dienste zu haben, die man auch im Freifunknetz dann erreichen kann. So zumindest lokal in der Stadt.
Damit das nicht so langweilig wird.
Genau. Ich sage immer, Freifunk ist auch so eine Art Demokratieversicherung. Das funktioniert aber auch nur, wenn über das Freifunknetz auch Dienste angeboten werden, die dann im Notfall genutzt werden können. Sei es jetzt im Falle von einem Diktaturausbruch oder im Falle einer Naturkatastrophe, um mal zwei Extreme zu nehmen. Genau.
Genau, ich meine, tatsächlich fehlen uns ja, also sowas wie die Cloud ist ja schon ein cooler Dienst, der nutzt ja aber auch noch nicht so wirklich die Dezentralität von Freifunk, sag ich mal.
Genau, und die Lokalität.
Genau, das ist jetzt ein Server, der steht zwar auf dem Richtfunkstandort, das ist damit schon, das finde ich schon irgendwie deutlich cooler, als das irgendwie im Rechenzentrum einfach nur zu stehen zu haben. Aber was natürlich echt super wäre, wenn mal so Dienste, die ja, die verteilt funktionieren, also wo ich nicht einen Server habe, der diesen Dienst anbietet, sondern vielleicht 10, 15, 20 und es ist eigentlich völlig egal, welchen dieser Server ich anfrage. Und das funktioniert, wie du eben schon meintest, dann auch, wenn ja, Infrastruktur vielleicht auch nicht mehr verfügbar ist in Teilen.
Genau. Also klassisch, also Klassiker wäre halt so Peer-to-Peer-Technologien, weiß ich nicht, zum Dateien tauschen. Aber es gibt mittlerweile auch genug Tools, die halt auch andere Dienste anbieten als nur Dateitausch auf eine ähnliche technologische Art und Weise. Sei es jetzt zum Chatten oder ja Spielen. Wenn ihr Bock habt, irgendwie einen Game-Server über Freifunk zu betreiben, könnt ihr auch gerne machen. Ist dann vielleicht eher lokal interessant, weil es sonst vielleicht zu viel Lag gibt, aber ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich habe auch mal so ein bisschen gesammelt, was man noch alles machen könnte. Also Ideen gibt es da genug, was weiß ich, spannend wäre mal. Also ich hätte ja immer noch Interesse an einem ordentlichen Kalender. Das ist so ein Thema, was ich immer noch unglaublich schwierig finde, da irgendwie eine gute Software zu finden und das ordentlich aufgesetzt zu bekommen. Und wenn es da eine schöne Lösung gäbe, wäre ich da sehr interessiert dran. Was weiß ich, man könnte irgendwie so eine Art Doodle anbieten, um Termine abzustimmen. Oder weiß ich nicht, Sensoren ins Freifunknetz hängen oder vielleicht das mit The Things Network irgendwie kombinieren, was weiß ich, eine Feinstaubkarte. Es hätte auch ein bisschen lokalen Bezug. Oder ja, wie Leo sagte, mehr verteilte Dienste, die seid ihr einfach kreativ. Und wenn ihr sagt, so irgendwie für den, also den Dienst gibt es auch gar nicht als Software, aber ich habe da eine geile Idee, die total für Freifunk passt. Vielleicht findet sich ja jemand in der Community, die oder der Bock hat, das umzusetzen. Also, ja. Vernetzt euch, bietet Dienste an. Kommt gerne mit euren Ideen zu den Treffen oder mit Diensten oder mit Fragen. Genau. Sonst noch was zu Diensten?
Was war mit der zweiten Kategorie, die wir hier aufgeschrieben hatten?
Achso, so ein bisschen Metadienste. Mhm. Genau. Metadienste im Sinne von Dienste, die helfen, Dienste anzubieten. Es gab so ein bisschen, ich weiß gar nicht, die Idee, ob man da vielleicht ein bisschen was Richtung Hosting, Co-Location-mäßig was machen könnte. Also, wenn jemand Bock hat, zu helfen, eine Infrastruktur zu schaffen, dass man Raspberry Pis, was sich zum Beispiel im Fuchsturm unterbringen kann, um da dann halt eine schöne Anbindung zu haben. Oder vielleicht auch einfach, wie gesagt, eine Software bereitstellen, bauen möchte, ein Interface bauen möchte, mit dem man sich Domains klicken kann oder feste IPs klicken kann, wäre das spannend. Für unsere Karte könnten wir noch einen eigenen Tile-Server gebrauchen, was durchaus ein aufwendiges Ding ist. Aber also Tile-Server ist quasi ein Server, der die Kartendaten, also die Karten...
Kacheln,
super, das ist das Wort, was mir fehlte, ja, die Bilddateien berechnet und bereitstellt. Da nutzen wir, glaube ich, momentan den Server von Freifunk Aachen und dann das auch schön, einen eigenen zu haben. Und ganz schön wäre es, wenn der Server sogar im Freifunknetz verfügbar wäre, weil momentan ist es halt so, dass die Freifunkkarte nicht ohne Internetzugang funktioniert. Und da wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn der auch komplett im Freifunknetz funktionieren würde. Oder andere Karten auch. Und dann kann man sich noch überlegen, was weiß ich, so Dienste wie IPFS anzubieten oder irgendwas mit Tor zu machen oder es gibt ja genug verteilte Anwendungen da draußen, die irgendwie spannend sind. Vielleicht irgendwas mit Blockchain oder...
Was braucht denn so ein Tile-Server an Speicher eigentlich?
Viel. Also Tile-Server ist, wenn ich das richtig gesehen habe, braucht er viel Plattenplatz, viel RAM, viel Rechenleistung für die Berechnung der Tiles, viel Zeit zum Aufsetzen. Okay. Das ist so mein Eindruck bisher.
Aber also es ist keine Low-Hanging-Fruit, die man mal eben so...
Nee, leider nicht. Also wenn da jemand Bock hat und sagt, ich will das aber unbedingt haben, lasst euch da nicht bremsen.
Was macht er denn genau? Holt er sich die Daten von OpenStreetMap in einem anderen Format und dann berechnet er wirklich Grafikkacheln?
Genau, also es gibt halt irgendwie zwei Möglichkeiten, das zu machen. Man kann entweder sagen, man betreibt so einen Proxy, so einen Caching-Proxy, der sagt, ich hole mir einfach die
Kacheln, die jemand dann auch schon gerechnet hat.
Genau, ja. Und speichere die zwischen. Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Und es gibt die Möglichkeit zu sagen, halt einen Tile-Server, wo man sagen kann, ich konfiguriere sogar, wie nachher die Karte aussehen soll,
ja.
Hat die Möglichkeit, das nochmal für Freifunk vielleicht optimiert anders darzustellen.
Achso, das ist jetzt so eine von diesen Sichten, die man bei uns unten rechts auch einstellen kann.
Genau, das sind einfach stumpf verschiedene vorberechnete Kachelansichten von verschiedenen Servern.
Mhm.
Und wenn wir einen eigenen Server hätten, könnten wir nochmal schauen, was wir da sehen wollen würden. Ist leider echt nicht so einfach. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Also wenn ihr sagt, habe ich schon 1000 Mal gemacht, dann gerne. Oder wenn ihr sagt, habe ich noch nie gemacht, möchte ich wissen, wie das geht und ich habe viel Zeit dafür, auch gerne.
Ja, und auch nochmal zu dieser Geschichte mit dem Raspberry Pi, mit der Raspberry Pi Co-Location. Auch wenn das jetzt vielleicht in absehbarer Zeit nicht unbedingt realistisch ist, dass man da so einen halbprofessionellen Co-Location-Dienst auf dem Richtfunkstandort anbietet, ist es zumindest möglich, auf den meisten Richtfunkstandorten nochmal eben einen kleinen Raspberry Pi dazuzuhängen. Also wenn es wirklich eine coole Idee für irgendwie einen Dienst gibt, der auch vielen Leuten zugutekommt, und man braucht für den eine vernünftige Anbindung, die vielleicht nicht einfach nur ein DSL-Anschluss ist zu Hause, sondern ein Richtfunknetz, was auch per Glasfaser angebunden ist, dann kann man sich ja drüber reden, ob man da auf einigen Richtfunkstandorten noch irgendwie einen Raspberry Pi dazusteckt.
Mhm.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Oder einen vergleichbaren Einplatinencomputer.
Da auch zwei Platinen haben. Vielleicht gibt es ja sogar schon spannende Dienste da draußen, die wir noch nicht kennen im Freifunknetz. Wenn ihr einen habt und euch wundert, warum ihn niemand benutzt, sagt uns mal Bescheid. Wir sind da immer ganz neugierig. Vielleicht habt ihr schon eine coole Idee, die ihr schon umgesetzt habt. Und vielleicht hilft es da auch einfach, die dann nach außen zu tragen. Also Dienste einzurichten, ist das eine, aber dann auch Bescheid zu geben, dass die existieren, ist das andere.
Wir hatten ja mal, ich glaube, das ist nie richtig an den Start gekommen, eine Suchmaschine.
Genau, es gab auch so eine der Ideen, tatsächlich so eine Suchmaschine einzurichten, die halt das Freifunknetz durchsucht. Wenn da jemand Bock hat, das Thema nochmal aufzugreifen.
Also da gibt es eine fertige Software für, die gerade für so verteilte Netze, die abspidert so, ne?
Ja, hat so Vor- und Nachteile.
Okay.
Also was du meinst, ist Yassi.
Ja,
das ist
ein
schönes Stück Software. Wer Bock hat, das mal aufzusetzen für Freifunk, auch sehr gerne. Das Problem war damals, dass es, glaube ich, zu ressourcenhungrig war auf dem Server. Mir schwingt ja immer noch so eine Suchmaschine vor, die halt zum einen Inhalte über Freifunk findet im Internet und die zum anderen aber auch Inhalte und Dienste im Freifunknetz findet. Und wenn ihr da spannende Dienste habt, könnte man die dann später eintragen und dann sowas auch als Startseite haben, um einfach mal, also für so eine Freifunk-Nutzung und darüber dann halt auch Dinge finden. Auf jeden Fall spannender Dienst. Jo, ich glaube,
das war's.
Das war es jetzt, was Dienste angeht. So in puncto Ausblick, was steht als nächstes an? Also im Mai sicherlich das Wireless Community Weekend in Berlin, wie jedes Jahr. Himmelfahrtswochenende, ich glaube Freitag bis Sonntag. 26. bis 28. Mai. Kann man sich gerne schon mal im Freifunk-Wiki eintragen, wenn ihr Lust habt, dahin zu gehen. Wird bestimmt wieder schön mit draußen grillen und spannende Themen rund um Freifunk und Get-Together. Ansonsten noch irgendwie welche Ankündigungen für die nahe Zukunft? Was steht als nächstes noch irgendwie an?
Also generell sind wir weiterhin auf der Suche nach frischen Dächern, auf die man noch ein paar Antennen stellen kann.
Genau, wenn ihr Dächer habt oder wenn ihr irgendwo wohnt, wo es ein Dach gibt, wo ihr denkt,
hoffentlich,
da könnte man, da könntet ihr irgendwie vielleicht Zugang hinbekommen, weil ihr irgendwie einen guten Draht zum Vermieter, zur Hausverwaltung habt, immer her damit.
Das ist
genau.
Grüße an Arndt.
Genau, also Grüße an Arndt, genau.
Viele Grüße.
Ansonsten.
Tschüss.
Tschüss, funkt on.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.